Ich habe halt, weil mein Thema Reduktion und Erwachsenenbindung ist, lieber, dass ich die Gäste nicht mit irgendwelchen Fragen überrasche, sondern sie zu diesen Fragen schon ein bisschen vorausdenken können. Und wenn wir dann im Gespräch sind, kann es sein, dass sich noch Wendungen ergeben oder dass ich vertiefende Fragen stelle. Aber insgesamt sind meine Podcast-Episoden damit ziemlich choreografiert.
Hallo und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Ich bin Podcast-Trainerin, Mentorin und Autorin. Heute spreche ich mit Ivo Wüst. Ivo Wüst ist Experte für didaktische Reduktion. Er produziert den Podcast Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Und wir wollen über Reduktion im Podcast sprechen. Hallo Ivo.
Hallo Brigitte, danke für die Einladung.
Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Das freut mich sehr. Wir haben uns letztes Frühjahr im Sommer, wann war das?
In den Sommer, Herbst bei diesem Podcast-Kongress in Berlin.
Genau, von Fabio Bacicalupo und Podcast.de kennengelernt. Und eigentlich wollte ich mit dir sprechen über S und Ms. Wenn du dich erinnerst, hatten wir da auf dem Podcamp kurz drüber geredet und ich fand das so interessant, ja, wie sehr du das hast.
Ja, ich bin halt ein Freund der Reduktion und denke immer, diese Füllwörter, die die Leute einstreuen in ihre Gespräche, in ihre Vorträge, in ihre Referate, die könnte man doch auch weglassen und dafür mehr auf klare Sprache, auf präzise Sprache, auch auf verständliche Sprache setzen.
Ich ärgere mich immer am meisten über die S und Ms. Ich schneide auch für ein paar Kunden die Folgen und wenn da dann zu viel drin sind, das ist halt anstrengend.
Und eine Überraschung ist ja auch hier, Brigitte, da gibt es viele Leute, die beispielsweise im akademischen Betrieb unterwegs sind, die haben Sprache als Beruf, die stehen tagtäglich vor Gruppen von Menschen. Und ich überlege mir dann auch, gibt es da niemanden, den ihnen mal einen Hinweis gibt und sagt, arbeite an diesem Thema und versuche da ein bisschen diese Anzahl, die doch im Moment noch beträchtlich und hoch ist, zu reduzieren. Ich stelle mir vor, da gibt es Ratgeberbücher, da gibt es vielleicht auch Fachleute, die einem unterstützen oder begleiten oder einfach eigener gesunder Menschenverstand, dass man sagt, ich greife das als Thema auf und ich schaue mal, ob ich den Weg zu präziser Sprache, zu klarer Sprache finde.
Also gegen die S und Ms, ich bin da auch nicht frei von, das muss ich gleich sagen, aber ich kann ja diesen Beitrag auch hinterher schneiden. Das heißt, ich könnte meine dann noch entfernen. Ich finde, eine gute Möglichkeit, sich das ein bisschen abzutrainieren, sind die Toastmasters. Das ist ein Redeclub, den gibt's weltweit. Und dort werden die S und Ms gezählt. Und man wird immer angeklingelt.
Ja, genau, die kenne ich. Ich hatte hier aus Luzern einen Gast, den Alex, bei mir in der Podcast-Reihe. Und er ist aktiv und hat, glaube ich, auch so ein Toaster-Club geleitet. Und da sind sie ziemlich kritisch, weil die natürlich Freunde der Rhetorik sind und eben ihre Mitglieder dazu begleiten oder unterstützen möchten, dass die mit maximaler Klarheit und Überzeugungskraft auf die Bühne stehen.
Jetzt starten wir mal mit unserem Thema. Ich denke, mein Einstieg in die Folge über dich, der war schon recht reduziert. Aber vielleicht magst du noch ein bisschen was über dich erzählen. Was macht denn ein Experte für didaktische Reduktion?
Ja, vom Hintergrund bin ich ja Übersetzer-Dolmetscher. Ich habe Spanisch und Englisch studiert und mich immer gern mit so Sprachsystemen beschäftigt. Und bin dann aber vor vielen Jahren in Richtung Training gegangen und habe immer gesagt, ich helfe Leute, ihre Bildungsarbeit zu professionalisieren. Und ich helfe ihnen vielleicht auch mit mehr Freude, ihre Themen aufzubereiten und Lernprozesse zu gestalten. Und didaktische Reduktion heißt ja im Kern, wie können wir der Stofffülle begegnen und wie können wir Komplexität bearbeiten, immer mit dem Ziel, dass die Lernenden leichter den Zugang zu herausfordernden Themen finden.
Gibt es etwas, wo du sagst, genau deswegen ist mir das Thema so wahnsinnig wichtig? Also merkst du, dass das ein Problem ist, dass wir nicht genug komplizierte Inhalte nicht stark genug reduzieren, auf den Punkt kommen?
Ja, ich denke, der Umgang mit der Lebenszeit von sich selber ist ja eine Herausforderung und der Umgang mit der Lebenszeit von anderen erfordert von uns auch eine gute Portion Achtsamkeit. Das heißt, dass wir nicht die Zeit von anderen vertrödeln. Wenn die das selber tun wollen, können sie gerne, sind sie eingeladen dazu. Aber wenn wir ein Lernangebot machen, habe ich schon auch die Erwartung an diese Bildungsfachperson, dass sie sich überlegt, wo stehen diese Teilnehmer? Was bringen die mit? Was wissen die schon? Was können die schon umsetzen? Und dann frühzeitig in einen Dialog geht, was brauchen die noch? Was sind zentrale Lernschritte, um auf diesem Lernweg, auf diesem Lernabenteuer vorwärts zu kommen und dann eben zu überlegen, was lasse ich weg, was bringe ich erst später oder was kann ich auch in die Eigenverantwortung geben. Und das mache ich beispielsweise oft, dass ich vor einem Lehrgang elektronisch, digital Kontakt aufnehme und ungefähr 3 bis 5 Fragen stelle. Und die Fragen gehen in der Regel in Richtung, was weißt du schon zu unserem Thema? Und ich stelle aber auch so Textboxen zur Verfügung, wo ich sage, gibt's bei dir rote Knöpfe? Wie müsste ich den Seminartag gestalten, dass du überhaupt nicht zufrieden wärst? Und dann schreiben die Teilnehmer sehr oft, wenn ich merke, dass du nicht mit den anderen Lehrkräften gesprochen hast oder wenn du nicht berücksichtigt, was ich schon weiß oder wenn du in einem Tempo vorgehst, das für mich nicht anschlussfähig ist. Und das sind ja alles wertvolle Hinweise, die uns die Grundlage liefern. Wie mache ich diesen Lernprozess zusammen mit den Teilnehmenden und wie kann ich den minimal gestalten, aber mit einer maximalen Wirkung, mit einer Lernleistung, die auch von den Teilnehmenden kommen muss, sodass die am Schluss sagen, diese Zeit haben wir richtig gut genutzt und hier bin ich richtig vorwärts gekommen bei diesen Themen, die für mich relevant und interessant sind.
Das war jetzt schon eine ganze Menge, wie man ein Thema möglichst auf den Punkt, also reduziert, darstellen kann. Und das bezog sich jetzt, glaube ich, so ein bisschen mehr auf die Erwachsenenbildung. In deinem Podcast Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung, wie gelingt es dir denn da beim Podcasten auf den Punkt zu kommen, dem roten Faden immer zu folgen? Denn auch da kannst du ja keine Vorabfrage bei deinen Hörern und Hörerinnen machen.
Ja, da läuft es ein bisschen anders, aber ich bin natürlich auch von meinem Hintergrund als Übersetzer, Dolmetscher, ein Freund von Struktur und meine Gäste bekommen im Vorfeld so eine ganz kleine visualisierte Übersicht, wie die Zusammenarbeit läuft. Und die Zusammenarbeit ist so, dass wir in der Regel 3 Gesprächstermine haben. Der erste ist so 15 bis 30 Minuten, wo wir das Thema für die Podcast-Episode klären und die Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit vereinbaren. Und bei diesem ersten Gespräch starten wir auch schon einen sogenannten Fragenkatalog. Und diesen Fragenkatalog entwickeln dann meine Gäste und ich oder manchmal, wenn die Gäste wenig Zeit haben, nicht selber weiter, immer mit dem Ziel, ungefähr 12 Fragen zu definieren. Und dann gibt es ein zweites Gespräch, dauert nochmal 15 bis 30 Minuten. Dort werfen wir einen Blick auf den Fragenkatalog und machen auch einen Technikcheck mit meiner Podcast-Software. Und wenn wir dann schließlich zum dritten Termin kommen, der dauert ungefähr 1 Stunde, dann wissen meine Gäste schon, in welche Richtung ungefähr das Gespräch geht. Der Titel der Folge steht schon. Und ich habe halt, weil mein Thema Reduktion und Erwachsenenbindung ist, lieber, dass ich die Gäste nicht mit irgendwelchen Fragen überrasche, sondern sie zu diesen Fragen schon ein bisschen vorausdenken können. Und wenn wir dann im Gespräch sind, kann es sein, dass sich noch Wendungen ergeben oder dass ich vertiefende Fragen stelle. Aber insgesamt sind meine Podcast-Episoden damit ziemlich choreografiert und sie enden auch immer so, dass ich ganz am Schluss sage, lass mich mal kurz zusammenfassen, was sind die 3 wichtigsten Punkte, die wir heute mitnehmen können. Und das rundet so das Gespräch ab und das kommt bei den Zuhörenden, das teilen die mir immer auch wieder mit, das kommt bei denen richtig gut an, dass wir also sofort einsteigen, dann tiefer ins Thema gehen und am Schluss das Ganze mit so einer 3-Punkte-Liste abrunden.
Ich habe einige Folgen deines Podcasts gehört und mir hat das auch besonders gut gefallen, diese Zusammenfassung am Ende, dass wir als Hörende auch nicht so ein bisschen, es gibt ja dieses Schlagwort Illusion of Kompetenz, dass wir meinen, wir hätten ganz viel gelernt jetzt in dieser Podcast-Folge zum Beispiel, aber eigentlich haben wir gar nichts mitgekriegt. Alles ist zum einen Ohr rein und zum anderen wieder rausgegangen. Und so eine kleine Zusammenfassung am Ende ist dann prima. Und ich freue mich, dass ich jetzt erfahre, dass du die Zusammenfassung ja schon vorher schreiben kannst. Ist das richtig?
Die kann ich ansatzweise vorher schon schreiben. Es gibt Gäste, mit denen ich über Themen spreche, die eine gewisse Komplexität aufweisen. Und dann kann es auch sein, dass ich in diesem zweiten Vorbereitungsgespräch dem Gast sage, schau, am Schluss werde ich ja zusammenfassen und ich plane insbesondere diesen Punkt aufzugreifen im Gespräch. Und dann hole ich da nochmal so ein kritisches Feedback ab von meinen Gästen, weil es kann sein, dass die sagen, schön, dass du das aufgreifen willst, aber bei mir gibt es noch was anderes, das mir wirklich ein Herzensanliegen ist. Und dann kann es auch sein, dass ich das kurzfristig abändere. Und manchmal habe ich auch für mich so eine Idee, was ich vermutlich zusammenfassen werde, aber im Gespräch zeigt sich eine Überraschung, die ich natürlich auch sehr gern habe. Und dann ändere ich das kurzfristig. Und dann greife ich ein oder zwei, es hat es auch schon mal gegeben, dass ich drei völlig neue Elemente am Ende vom Gespräch erwähnt habe. Drei andere Elemente, als ich ursprünglich gedacht habe, den Fokus darauf zu legen.
Für mich ist das wirklich die große Kunst, am Ende etwas zusammenzufassen, auch zwischendrin, zum Beispiel in einem Gespräch, vielleicht etwas nochmal zu wiederholen, in eigenen Worten auszudrücken, weil man im Gespräch ja auch mit dem Gespräch beschäftigt ist, ja?
Ja, das ist diese technische Herausforderung mit allem, was im Hintergrund läuft. Und ich bereite mich halt immer gern so vor. Ich habe ja über 10 Jahre im Zen-Buddhismus Erfahrungen sammeln können. Und dort gibt es die Idee, ganz Ohr zu sein und richtig in die Präsenz zu gehen. Und da habe ich schon auch meine Möglichkeiten vor dem Einstieg ins Gespräch, in so eine gute Ruhe zu kommen, dann mit den Gästen die 2, 3 technischen Setups zu machen und dann gehen wir schrittweise in die Aufnahme. Und für mich ist eben diese Vorbereitung auch dieser Zusammenfassung auch so eine Art Möglichkeit der Beruhigung oder der Zentrierung. Und ich habe ja immer am Schluss die Wendung noch, dass ich sage, bist du damit einverstanden? Gibt es eine Ergänzung von dir? Und da habe ich natürlich Freude, wenn die Gäste noch irgendetwas Zusätzliches einbringen. Und ich weiß auch von Zuhörenden, die sagen, ich höre mir deine Folge an und am Schluss hüpfe ich nochmal zu dieser Stelle, wo du alle 3 Kernerkenntnisse quasi auf dem Serviertablett präsentierst und wo der Gast dann noch eine Anmerkung dazu macht, weil das im Prinzip so eine Schlüsselstelle von jeder einzelnen Episode ist und 3+1, im Prinzip sind das so 4 Kernbotschaften, die Sie nochmal aus der Podcast-Episode mitnehmen können.
Dann war das heute wahrscheinlich für dich ganz ungewohnt. Wir haben kein Vorgespräch geführt, wir haben nur gemailt. Wir haben kurz vorher über das Gespräch gesprochen, worum es gehen soll. Das habe ich dir auch per E-Mail natürlich sozusagen mitgeteilt. Aber es gab kein Vorgespräch.
Das bin ich schon auch gewohnt, weil ich ja öfters auch eingeladen bin bei der Emily Erker aus Wien dieses Jahr auch wieder. Das heißt, die Mehrheit der Podcast-Gespräche läuft exakt so, wie du es jetzt beschreibst. Ein Titel oder eine kleine Stoßrichtung, die angegeben wird und anschließend das freie Gespräch. Und das hat natürlich auch seine Legitimation. Aber weil bei mir das Thema Reduktion und weil bei mir das Thema Fokus im Mittelpunkt steht, habe ich einen Anspruch, dass ich eben mit der Zuhörzeit meiner Followership achtsam umgehen will, aber auch mit der Vorbereitungszeit meiner Gäste, die wissen tendenziell, auf was sie sich im Gespräch einlassen und welche Thematik wir in dieser einen Episode vertiefen möchten.
Und ich bin einfach davon ausgegangen, du bist ja Experte in deinem Gebiet, also wirst du auch meine Fragen beantworten können.
Ja, genau, das hoffe ich natürlich.
Du hast jetzt schon ein bisschen erzählt, wie du deine Gespräche vorbereitest. Du hast aber auch Solo-Folgen. Und vielleicht ein Feedback von mir. Die Gespräche, also ich habe nicht alle gehört, aber das, was ich gehört habe, fand ich sehr dicht, sehr konzentriert auch, aber doch eben durch die Gesprächsform auch sehr, ja, unterhaltsam. Man konnte halt gut folgen. Bei deinen Solo-Folgen bin ich tatsächlich manchmal ausgestiegen, habe ich gemerkt, weil sie mir zu anspruchsvoll waren. Ja, so kann man es vielleicht sagen. Aber vielleicht bin ich auch gar nicht so tief im Thema drinne, dass das daher kommt.
Ja, da bin ich froh um dieses Feedback. Und ich finde tatsächlich die Produktion von Solo-Folgen anspruchsvoller als die Gespräche zu planen und umzusetzen. Weil bei den Gesprächen habe ich natürlich auch viel Neugier und Sympathie für meine Gäste. Und ich freue mich wirklich auf jeden einzelnen Aufnahmetermin, weil ich denke, da lerne ich ganz viel. Und bei den Solo-Folgen möchte ich immer im Vorfeld diese kurz halten, dass diese wirklich überschaubar von der Länge, auch von der Intensität der Inhalte sind. Und dann im Nachgang habe ich manchmal auch den Eindruck, da bin ich jetzt aber ziemlich in die Tiefe gegangen oder da habe ich mich vielleicht auch in Details verloren. Und gleichzeitig habe ich halt auch Feedbacks von Leuten, die sagen, du, ich habe mir 18 Minuten Solo-Folge angehört, du hast im Prinzip den Inhalt von 3 Fachbüchern kondensiert und dort präsentiert. Das heißt, ich weiß natürlich, man kann es nie allen recht machen, das versuche ich schon gar nicht, das ist mir zu anstrengend. Und trotzdem habe ich an mich den Anspruch, dass ich die Solo-Folgen künftig noch ein bisschen, ich würde mal sagen, geschmeidiger für den Gehörgang und eben auch die Aufnahmefähigkeit der Zuhörenden berücksichtigen und dann vielleicht lieber eine Solo-Folge in 2 Teilen produzieren, wo ich sage, in der Episode 1 mache ich die Grundlage, beispielsweise diese Solo-Folge, die ich gemacht habe zur User-Zentrierung, das heißt, dass man Lernangebote so aufsetzt, dass sie eben nicht inhaltlich gedacht, sondern von Beginn an auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden, der Lernenden ausgerichtet sind. Und dann würde ich so die Details der konkreten Umsetzung, nachdem ich das Konzept in der ersten Episode erklärt habe, auf eine zweite Solo-Folge legen. Und da könnte ich mir vorstellen, dann können sich diejenigen entscheiden, die sagen, da bin ich jetzt neugierig, da bin ich jetzt interessiert, da will ich in die Tiefe gehen. Und dann hören die sich die zweite vertiefende Episode an.
Ja, das scheint mir ein guter Weg zu sein, sozusagen ein bisschen für 2 Zielgruppen auch etwas anzubieten.
Ja, genau, dass sie sich entscheiden können, wo will ich umfassendes Material mir zugute führen.
Oder auch zu wissen, also zu sehen, dass man sagt, ah ja, zu dem Thema brauche ich jetzt nicht noch eine einführende Episode, weiß ich Bescheid, da bin ich drin, da höre ich mir gleich den zweiten Teil an.
Ja, das ist eine gute Idee. Ich lege ja ziemlich viel Wert auch darauf, dass ich aussagekräftige Beschreibungen zu den Episoden formuliere. Und da denke ich, vielleicht unterscheidet sich das von anderen Anbietern, weil ich höre ja selber sehr viele Podcasts, schaue auch kritisch darauf, wie das die Kolleginnen und Kollegen machen. Und da denke ich manchmal, die haben viel Energie und Kraft in die Aufnahme, aber aus der Beschreibung finde ich nicht raus, um was es geht. Und bei mir ist das anders. Der Titel ist sehr nahe beim Thema und anschließend gibt es bei mir auch richtig so eine Stelle, wo ich in der Regel 4, manchmal 5 Punkte, was du in dieser Episode erfährst, aufnotiere. Und ein nächster Entwicklungsschritt könnte sein, dass ich noch exakt schreibe, bei welcher Minute das startet. Das wäre auch wieder didaktische Reduktion, dass diejenigen, wie du vorhin gesagt hast, Brigitte, die Grundlage nicht brauchen, beispielsweise gleich bei Minute 12 einsteigen, wenn konkrete Anwendungsmöglichkeiten in der Praxis diskutiert werden.
Nun ist es beim Podcast-Hören ja so, dass häufig die sogenannten Shownotes, von denen du gerade gesprochen hast, also die Informationen zu der einzelnen Episode, häufig gar nicht gelesen werden. Mein letzter Interviewpartner Lars Stetten hat sich so dazu hinreißen lassen zu sagen, er meint, dass ungefähr 10% das nur lesen. Und es ist tatsächlich so, ich höre auch meistens Podcasts, wenn ich unterwegs bin, wenn ich im Auto fahre, wenn ich spazieren gehe, wenn ich putze, ja. Aber meistens Situationen, wo ich gar nicht viel lese, sondern ich klicke dann da rein, da ist eine neue Folge vom Ivo und dann starte ich die. kriegt den Titel halt noch mit, aber mehr auch nicht.
Ja, das ist leicht anders möglicherweise bei denen, die über YouTube zugreifen, weil bei YouTube sehe ich schon auch, wenn ich dort die exakten Angaben aufführe, wo an welcher Stelle bei Minute und Sekunde XY welches Thema kommt, dann steigen die Zugriffszahlen. Und von Lars Stetten habe ich diese kritische Zahl auch schon gehört, aber ich bin halt so ein Mensch, ich mache es für die 10%, die sich dafür interessieren. Und ich selber, Brigitte, gehöre auch dazu. Also ich lese regelmäßig noch bei den Podcast-Episoden, oft bevor ich mich entscheide, was ist genau der Inhalt. Und jetzt aktuell experimentiere ich auch mit dieser neuen App, die Snipped heißt. Und das ist ja so eine App, die ermöglicht, dass man Podcasts regelrecht auswertet und dass man Markierungen in die Podcast-Episode quasi setzt und mit Unterstützung von KI auch einzelne Abschnitte sich verdichten und zusammenfassen kann und damit quasi den Lernprozess unterstützt. Das ist für Leute, die sagen, ich höre Podcasts, weil ich mich weiterbilden will. Ich höre Podcasts, weil ich dort sehr aktuelle Hinweise und Tipps bekomme. Und solche neuen KI-unterstützten Softwaremöglichkeiten wie diese Snipped-App sind natürlich genial, wenn man die dazu nutzen kann.
Und Podcasts bekommen durch so eine App natürlich auch einen höheren Stellenwert im Bildungsbereich, wo meiner Meinung nach Podcasts definitiv hingehören. Nicht nur in den Unterhaltungsbereich für True Crime und ja, Werbung und sowas.
Ja, das ist ein wichtiger Hinweis, Brigitte. Ich bin ja als Trainer seit vielen Jahren unterwegs und jetzt seit 3 Jahren als Podcast-Gastgeber. Und in meinen Trainings nutze ich schon sehr lange sehr einfache, simple Möglichkeiten, das Thema Podcast unterstützend einzubringen. Beispielsweise habe ich ein Training zum Thema Transkulturalität. Die Zielgruppe sind Arbeitserzieher, Arbeitsagogen. Und dann baue ich im Raum eine Situation auf, wo ich an 5 Stellen ein A4-Blatt habe. Auf diesem A4-Blatt gibt es ein Foto von einer bestimmten Podcast-Episode und einen QR-Code. Und dann sage ich, wir machen 30 Minuten Bewegung. Ihr habt 5 verschiedene Podcasts zu unserem heutigen Trainingsthema Transkulturalität. Bewegt euch frei im Raum. Ihr seht auf diesen A4-Zetteln, was das Thema der Episode ist. Und ihr habt eine exakte Angabe, von welcher Minute bis zu welcher Minute ihr zuhören könnt. Und ihr habt Zeit für einen, vielleicht für 2 Episodenausschnitte. Und notiert euch Antworten oder Stichworte zu diesen Fragen, die ihr hier vorne auf dem Flipchart seht. Und dann stehen die Teilnehmer auf, gehen rum, sie haben ihre Geräte dabei, sie haben ihre Kopfhörer dabei und dann wählen sie eben aus, mit was sie sich vertiefen wollen. Und dann später, nach dieser halben Stunde, machen wir einen großen Kreis, setzen uns in Stuhlformation. Und dann frage ich Podcast 1, hat jemand den gehört? 2, 3 Leute melden sich und dann geben die eine Rückmeldung der ganzen Gruppe, was ihre Lernerkenntnisse sind. Und dann gibt's vielleicht noch einen 2., 3. Podcast. Wir haben eine 1/2 Stunde Bewegung und selbstständige Wahl und anschließend etwa 15 Minuten Auswertung. Und oft am Ende vom Seminartag sagen die Teilnehmer, diese 3/4 Stunden Arbeit mit Podcast-Inhalten war total genial. Und viele Teilnehmer sagen, ich habe mir die anderen QR-Codes auch auf Smartphone gemerkt und ich werde im Verlauf der nächsten Woche noch die ganze Episode von dieser Folge, die ich nicht gehört habe, die Kollegen gehört haben, anhören, weil das Thema mich neugierig gestimmt. Und so kann man natürlich Podcast in die Bildungsarbeit elegant einbauen und die Teilnehmenden merken, das ist ein Zugang, ein Instrument, das sie unterstützt im Lernprozess und es ist halt eine zusätzliche Stimme, eine andere Stimme als irgendein Fachbuch oder irgendein PDF, das man ihnen zur Lektüre empfiehlt. Und ich habe sehr viel Erfolg damit und die Teilnehmer sagen, das wird noch viel zu wenig eingesetzt. Podcast zur Vorbereitung oder während oder zur Nachbereitung von Lernprozessen.
Tolles Beispiel. Wirklich tolles Beispiel. Du hast auf deiner Webseite einen kleinen Online-Kurs zum Thema didaktische Reduktion. Den habe ich natürlich gemacht, weil ich so neugierig war. Und da sprichst du davon, dass didaktische Reduktion sozusagen Stoffreduktion ist und dass man die Komplexität bearbeiten muss, kann, soll, um didaktisch zu reduzieren. Und du hast die 3Z-Formel dort genannt. Magst du die hier mal erklären?
Ja, das ist dieser kleine Kurs auf meiner Webseite Education Minds, den ich zusammen mit diesen pfiffigen Leuten von Gometas entwickelt habe. Das ist eine innovative Softwarefirma im Bildungsbereich in Basel. Und bei diesem Lehrgang habe ich sehr zentral die 3Z-Formel vorgestellt. Und die geht ursprünglich auf Martin Lehner zurück, einen Pionier für didaktische Reduktion. Und 3Z-Formel heißt nichts anderes als, wer ist die Zielgruppe? Was ist das Lernziel? Und ist das überhaupt realistisch in diesem Zeitbudget? Und meine Empfehlung ist wirklich, mit den Menschen anzufangen. Wer sind die Teilnehmer? Was bringen die mit? Mit welcher Energie sind die unterwegs? Was ist ihre innere Motivation für dieses Thema? Und wie kann ich mit denen in Dialog treten, dass die auch hören, vielleicht sogar spüren, dass das einen positiven Vorteil für sich hat, sich auf diesen Lernprozess einzulassen und sich einzubringen. Und dann das Lernziel wäre natürlich, was müssen die zu welchem Zeitpunkt in welcher Qualität können? Was müssen die zeigen? Was müssen die umsetzen? Und dann bei der Zeit lasse ich immer ein bisschen Pufferzeit. Das heißt, im Idealfall setzen wir Planungen auf, wo wir immer auch berücksichtigen, dass die Teilnehmer Ideen haben, Wünsche haben, die wir aufgreifen können und bearbeiten.
Mir ist dabei aufgefallen, dass ich meine Gespräche eigentlich auch genau nach dieser 3Z-Formel aufbaue oder vorbereite. Und zwar habe ich, das erste war die Zielgruppe, ne?
Ja, genau. Ja. Das erste Z steht für Zielgruppe.
Genau. Das heißt, natürlich weiß ich ja, wer meine Hörer und Hörerinnen sind, beziehungsweise weiß ich das so grob, aber ich überlege mir, was würde die denn interessieren? Jetzt mal ganz, ganz grob gesagt. Und ich habe ein Ziel. Das heißt, ich überlege mir, wenn ich jetzt mit dem Ivo Wüst spreche, über didaktische Reduktion, was ist denn dann mein Ziel? Und mein Ziel ist jetzt zum Beispiel in diesem Podcast, ich finde das Thema total spannend, einfach in der Erwachsenenbildung. Ich bin auch Erwachsenenbildnerin und ich weiß, dass viele meiner Hörer und Hörerinnen eben auch im Bildungsbereich arbeiten und von daher ist es auch ein interessantes Thema für sie. Und ich möchte vor allen Dingen zeigen, wie können wir einen Podcast didaktisch reduzieren.
Ja, das stößt bei mir auf Resonanz. Wie können wir in dieser Zeit, wo wir das Gespräch führen, möglichst viele Leute begeistern natürlich für diese Thematik, für die Expertise von unserem Gast und dass die vielleicht sogar im Sinne eines Funkenfluges sich angespornt, eingeladen fühlen, dass sie sagen, ich will dem Thema nachgehen und ich will noch ein bisschen mehr, vielleicht auch eine Gegenstimme dazu ins Boot holen und mich im Sinne der lebenslanges Lernen mit dem Thema weiter auseinandersetzen.
Ja, nur mit dem letzten Punkt, mit der Zeit, da wird es jetzt schon schwierig. Theoretisch haben wir immer Puffer ohne Ende, aber ich möchte eigentlich nicht so sehr lange über die 30 Minuten kommen.
Ja, das verstehe ich, weil die berühmte 30 Minuten entscheidet halt manchmal auch darüber, ob Menschen sich dafür entschließen, die Podcast-Episode anzuhören oder ob sie sich sagen, das verschiebe ich auf später und dann halt diese einzelne Episode nie mehr anhören. Ich merke schon auch, dass die kurzen Episoden von 12 bis 18 Minuten, die ich ja auch bei mir im Programm habe, dass die extrem hohe Zugriffszahlen verzeichnen. Und da stelle ich mir wirklich vor, dass die Leute halt überlegen, soll ich 40 Minuten, soll ich 12 Minuten? Und bei 12 Minuten steigen sie ein und hören sich das an. Und bei 40 Minuten sind sie vielleicht ein bisschen zögerlich, obwohl inhaltlich dort vielleicht mehr Tiefe angeboten wird. Und da kommt halt für mich, Brigitte, wieder dieser Grundsatz, achtsam mit der Zeit von anderen umzugehen. Und ich denke wirklich, ich habe den Anspruch, die Podcast-Episoden so zu verdichten und so zu choreografieren, dass wir sehr rasch ins Thema einsteigen, dann an Tiefe gewinnen und zwei, drei kritische Punkte ansprechen und anschließend können die Zuhörer sich wieder ausklinken, sich ihrem restlichen Leben zuwenden und eigenständig entscheiden, ob sie an diesem Thema weiter arbeiten möchten und sich noch andere Quellen erschließen möchten. Und das sind jetzt wieder diese Shownotes, wo ich ja unten eben das LinkedIn-Profil von meinem Gast, die Webseite von meinem Gast, manchmal aber auch einzelne Quellen, die wir im Gespräch erwähnt haben, aufführen. Und da möchte ich halt vielleicht diese mehr als 10%, die offenbar nicht so oft diese Shownotes lesen, auffordern. Schaut mal da unten nach, da habt ihr eine Fülle von Quellen für weiterführende Beschäftigung zu den Episoden. Das kann tatsächlich sehr wertvoll sein.
Ivo, ich danke dir sehr, dass du uns in deine Produktion hast reinschauen lassen, wie du das quasi angehst mit der didaktischen Reduktion. Und ich höre daraus, dass einfach auch viel Vorbereitung dazu gehört, um auf den Punkt zu kommen am Ende.
Ja, das teile ich deine Einschätzung. Ich habe für eine Episode von 30 Minuten locker 6 Stunden, bis die professionell aufgezeichnet, über alle Systeme ausgestreut ist. Und das braucht es halt einfach, wenn man auf einer bestimmten Flughöhe sich bewegen will.
Ivo, das war toll, dass du so einen tollen Einblick in deinen Podcasten gegeben hast und ja mal gezeigt hast, wie aufwendig es ist, eine wirklich gute, inhaltlich gute und didaktisch aufbereitete Podcast-Folge zu produzieren. Vielen Dank dafür.
Ich danke für dieses feine Gespräch, Brigitte. Gerne wieder.
Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, wenn Sie auch wollen, dass das Gesagte in Ihrem Podcast oder vielleicht auch bei anderen Anlässen nicht zu einem Ohr rein und zum anderen wieder rausgeht, wenn etwas hängen bleiben soll, dann versuchen Sie es doch mal mit didaktischer Reduktion. Auf der Seite von Ivo Wüst, education-mainz.com, finden Sie neben seinem hörenswerten Podcast auch einen kleinen Online-Kurs zu didaktischer Reduktion mit dem sprechenden Titel Auf den Punkt. Und den Link dorthin finden Sie in den Shownotes. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Dann wird es vermutlich um interne Kommunikation, also Podcast als Instrument für die interne Kommunikation gehen. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis dahin. Mein Name ist Brigitte Hagedorn und mehr über mich und meine Arbeit finden Sie auf www.audiobeiträge.de.